Es ist ja doch netter, wenn man weiß, neben wem oder vor oder hinter wem man sitzt. Heute ist das ja immerhin ein bisschen überschaubar, weil schon die Hamburger Märzferien angefangen haben. Ja, wir wollen uns jetzt während des Passionsprojektes einen zweiten Text aus dem Markus-Evangelium anschauen. Letzte Woche hatten wir uns schon den ersten Text, das letzte Essen, Jesus mit seinen Freunden angeschaut. Heute soll es um den Text in Markus 14 gehen, Jesus und sein Kampf in Gethsemane. Können wir uns an Kämpfe in unserem Leben erinnern? An schwere Zeiten? An Dunkelheit? Stehen oder stecken wir vielleicht gerade aktuell in inneren Kämpfen? Wie gehen wir in solche Kämpfe hinein? Können wir eigentlich vorbereitet sein? Und was hilft, solche Kämpfe zu bestehen? Jesus hatte mit seinen Freunden Abendmahl gefeiert. Er hatte an dem Abend, wie wir letzten Sonntag gesehen haben, Größe und Freundschaft ganz neu definiert. Und er hatte seinen Freunden mit dem Abendmahl ein Zeichen gegeben, dass er sein Leben für sie hingeben würde und ihnen damit eigentlich eine ganz neue Identität geschenkt und eine neue Erinnerung, an was sie sich immer wieder, wenn sie Abendmahl feiern würden, erinnern könnten. Traditionell beendeten Jesus und seine Freunde vermutlich die Feier, so wie es in Markus 14, Vers 26 zu lesen ist. Nachdem sie das Danklied gesungen hatten, heißt es in Vers 26, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das ist eigentlich nur ein kurzer Satz, nachdem sie das Danklied gesungen hatten, so fängt unser Text an, aber ich finde ihn doch bemerkenswert. Und da verknüpft sich auch der erste Punkt, den ich heute herausstellen möchte. Gottes Zusagen und Loblieder helfen, Kämpfe zu bestehen. Jesus bereitete sich auf diese schwere Nacht, die ihn erwartet, mit Dank und mit Singen vor. Das gemeinsame Abendmahl mit seinen Freunden, das Abendessen, war eigentlich ein gottesdienstliches Geschehen gewesen. In seiner Mitte stand ja das Dank- und Segensgebet, das Jesus gesprochen hatte, bevor er das Brot austeilte. Und nach dem Abendessen mündete die Feier wieder in Danklieder. Wenn wir die Bibel so ziemlich genau in der Mitte aufschlagen, finden wir eine Liedsammlung, die heißt Psalmen. Und zwar handelt es sich da um 150 alte Loblieder. Beim Passamahl hat Jesus mit seinen Freunden traditionell vermutlich die Psalmen 113 bis 118 gesungen. Die werden auch Hallel genannt, ein Begriff, der so viel wie Lob singen, in Jubel ausbrechen bedeutet. Und man merkt schon an der Wurzel, da steckt unser Wort Halleluja drin. Diese Lieder, besonders Psalm 118, erinnert an Gottes Rettung aus der Sklaverei in Ägypten, die 400 Jahre gedauert hatte. Und der Psalm, also dieses Lied, weist auch vorausschauend auf einen wunderbaren Eckstein, den Gott als neuen Grundstein legen wird, an dem sich dann alles ausrichten wird. Und wir Christen wissen inzwischen, damit war Jesus gemeint. Jesus würde der neue Grundstein sein, auf das sich alles Neue von Gott aufbauen würde. Jesus, an dem sich alles ausrichten wird, auch unsere Zukunft. Jesus betete immer wieder diese Psalmen. Er lehrte auszugsweise aus ihnen und er zitiert sogar noch am Kreuz aus den Psalmen. Jesus bildet ja in sich, das hatte ich vor Weihnachten in mehreren Predigten dargestellt, den roten Faden durch das Alte und Neue Testament. Er bildet die Einheit und er betet diese alten Psalmen von König David. Viele dieser Psalmen sind so etwa um 1000 vor Christus entstanden. Und das Volk Israel hatte diese Psalmen immer mitgebetet, die ganzen Jahrhunderte hindurch. Aber jetzt, wo Jesus diese Psalmen betet, betet eigentlich ein neugeborenes Gottesvolk mit, das sich über die Liebe Jesu definiert. Das alte Passafest erscheint nur als Vorentwurf für etwas viel Größeres. Und wenn es da in Psalm 118 im ersten und letzten Vers heißt, danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte, seine Liebe hört niemals auf, dann merken wir, Jesus wird Gottes Freundlichkeit und Liebe auf eine bisher unvorstellbare Weise mit seinem Sterben zeigen. Das neue Passa, das wirkliche Opferlamm, wird Jesus Christus sein. Die wirkliche Befreiung geschieht erst durch ihn und seine die ganze Menschheit umfassende Liebe. Also die Psalmen sind so ein Herzstück der Bibel, Und die Psalmen waren ein ganz wichtiger Bestandteil der Beziehung Jesu zu seinem himmlischen Vater. Er lässt sich von diesen Psalmen ermutigen, er lässt sich von ihnen trösten, er vergewissert sich mit ihnen der Zusagen Gottes und er vergewissert sich auch selbst seines Auftrags und seiner Zukunft. Und durch die Jahrhunderte hindurch haben Christen gerade in Notsituationen oder auch angesichts des Todes diese alten Loblieder gesungen oder auch neue gedichtet. Die Psalmen sind so ein Schatz in der Bibel, der für unser Leben fruchtbar werden kann. Loblieder sind eigentlich eine Einladung, Gott auch dann noch zu vertrauen, wenn alles dunkel erscheint. Gott auch noch angesichts von Not und Schwierigkeiten zu loben, hilft, das Böse abzuwenden, das sich zerstörerisch in unserem Leben breit machen will. Und hilft, Gottes übernatürliche Kraft mitten in die schwere Situation zu holen und eine neue Hoffnung, eine übernatürliche Hoffnung zu bekommen. Gott in den herausforderndsten Momenten zu loben, bedeutet hörbar für sich selber und auch für andere zu proklamieren, was auch immer geschieht, egal was kommen wird. Ich vertraue auf Geborgenheit bei meinem Gott, auf Rettung durch meinen Gott. Jesus singt nach dem Abendmahl in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Im Neuen Testament lesen wir in Apostelgeschichte 16, dass auch Paulus und Silas, zwei Christen im ersten Jahrhundert, die wegen ihres Glaubens ins Gefängnis geworfen worden waren, um Mitternacht im Gefängnis singen, dass es alle Gefangenen hören. Oder Pater Maximilian Kolbe, der sich freiwillig meldete und stellvertretend für einen Familienvater in den Hungerbunker ins KZ ging, brachte die anderen, die mit ihm dort im Hungerbunker untergebracht waren, dazu, mit ihm bis zum Schluss Loblieder zu singen, die aus diesem Hungerbunker drangen. Bis es den KZ-Leuten irgendwann reichte, als er nach 14 Tagen immer noch nicht tot zu kriegen war und sie ihm eine tödliche Injektion verabreichten. Bonhoeffer dichtet im Gefängnis noch sein bekannt gewordenes und kraftvolles Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Und es gibt aktuelle Berichte von verfolgten Christen, die bis zu ihrer Hinrichtung Loblieder sangen. Loblieder und der Ausdruck ihres Vertrauens und der besungenen Hoffnung haben und verleihen eine ganz außergewöhnliche und übernatürliche Kraft. Gottes machtvolle Gegenwart bricht dadurch mitten ins Hier und Jetzt. Vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. In den herausforderndsten Situationen meines Lebens habe ich eigentlich ständig solche kraftvollen Lieder auf mich wirken lassen oder sie selber gesungen. Ich kann bestimmte Lieder bestimmten Jahren oder Abschnitten zuordnen in meinem Leben. Das Eingangslied erinnert mich sofort an Januar und Februar 2005. Tiefpunkte werden mit kraftvollen Liedern zu Höhepunkten. Gott zu loben macht einen Unterschied. Es ist, als würde man die Wüste zum Blühen bringen. Jesus geht mit seinen Freunden singend in die Nacht. Wir lesen in Markus 14, Vers 32, dann sie kamen zu dem Grundstück, das Gethsemane heißt. Gethsemane bedeutet Ölkelter. Offensichtlich wurden dort Oliven ausgepresst. Kalt gepresst muss Olivenöl ja sein. Und bei Jerusalem gibt es einen Ölberg, einen Hügel mit Olivenbäumen. Und dort ist ein Garten mit einigen kühlen Höhlen. In diesen kühlen Höhlen konnte man sich mal vor der Mittagshitze ausruhen oder auch nachts vielleicht keinen ganz bequemen, aber doch einen sicheren Unterschlupf finden. Und Jesus und seine Jünger waren häufig dort, ein vertrauter Ort. In wichtigen Momenten helfen uns vertraute Orte. Haben wir auch solche vertrauten Orte, die wir aufsuchen? In dieser Nacht wird Jesus sich aber nicht ausruhen. Nein, in der Nacht geht es um alles. Er muss sich entscheiden, ob er einen Weg voller Qualen auf sich nehmen soll, der mit dem Tod endet, oder ob er, was ja sehr verständlich wäre, kneifen wird. Das Gelände dort ist heute eines der ehrwürdigsten Orte der Christenheit. Schon aus dem 4. Jahrhundert ist überliefert, dass dort eine prächtige Kirche erbaut wurde, die neue, Die 1924 vollendete Kirche der Todesangst Jesu umschließt heute das Gelände mit einem Felsen, an dem der Tradition nach Jesus in der Nacht gebetet haben soll. Das ist auch gemalt in dem nächsten Bild, das 2011 entstanden ist. Jesus sucht Gottes Nähe. Und damit gibt er uns ein Beispiel. In der Nacht hat Jesus die letzte Einsamkeit, die ganze Not des Menschseins erfahren. In der Nacht ist Jesus der Abgrund der Sünde und allem Bösen ins Innerste der Seele gedrungen. In der Nacht ist Jesus von der Erschütterung des bevorstehenden Todes berührt worden. In der Nacht wurde er von seinem Freund Judas zum Verrat geküsst. In der Nacht haben ihn alle Freunde verlassen. Und in der Nacht hat er auch für dich und für mich gekämpft. Jesus hat sich als Fels erwiesen, auf den wir bauen können. Auf ihn ist Verlass. Er ist für uns in seiner treuen und bedingungslosen Liebe tatsächlich bis zum Äußersten gegangen. Das dürfen wir ganz persönlich annehmen. Und es gibt noch ein Bild von einem russischen Maler, Wassily Perow, 1878 entstanden. Jesus kämpft in dieser Nacht für uns. Das Johannesevangelium beschreibt das Grundstück als Garten in Johannes 18, Vers 1. Und Johannes spielt mit diesem Begriff Garten auf die Geschichte vom Paradies und dem Sündenfall an. Jesus nimmt an diesem Abend die alte Geschichte wieder auf. Im Paradiesgarten hatten die Menschen der Versuchung, Gott zu misstrauen und ungehorsam zu werden, nachgegeben. Es kam zu diesem tragischen Bruch zwischen Gott und Mensch. Im Garten Gethsemane würde Jesus der Versuchung ausgesetzt sein, doch noch vor seinem Rettungstod zurückzuschrecken und zu kneifen. Aber Jesus wird standhaft bleiben, um diesen tiefen Bruch zu heilen. Jesus hatte bereits vor dem Beginn seines öffentlichen Wirkens in der Wüste dem Versucher dreimal widerstanden. Und nun würde er in der Nacht dreimal im Gebet darum ringen, seiner selbstgewählten Mission treu zu bleiben, bis zum Schluss und seinem Vater im Himmel ganz zu vertrauen. Ich habe letztes Jahr in mehreren Predigten darauf hingewiesen, dass dieses Motiv des Gartens als Raum der Begegnung mit Gott, der Nähe Gottes und auch als Vision Gottes für seine Menschen in der Bibel immer wieder auftaucht. Von den ersten Kapiteln im ersten Buch Mose bis hin zu den letzten Kapiteln der Offenbarung. Jesus sucht hier ganz bewusst die Nähe zu seinem himmlischen Vater. Er weiß, er kann nur aus dieser allerengsten Anbindung an seinen Vater den steinigen Weg weitergehen. Auch wir brauchen die Nähe Gottes, um vor allem, was auf uns einstürmt, nicht einzuknicken, nicht zu zerbrechen. Im Paradiesgarten kam es einst zum Verrat, zum Vertrauensbruch der Menschen gegenüber der Liebe Gottes. Im Garten Gethsemane wird Judas einen Verrat an der Freundschaft zu Jesus begehen und Gott wird wieder einen Vertrauensbruch erleiden am eigenen Leib. Die Geschichte von Verrat und Treulosigkeit ist die menschliche dunkle Seite der Beziehung, die Gott von uns Menschen erleidet. Das Böse, der Versucher, hatte so oft triumphieren können. Aber im Paradiesgarten hatte Gott bereits bildlich angekündigt, im ersten Buch Mose in Kapitel 3, Vers 15, dass einmal der kommen wird, nämlich Jesus, dem der Versucher zwar empfindlich in die Ferse stechen wird, ihn also vergiften wird, aber dann würde dem Versucher doch, der alten Schlange, der Kopf zertreten werden und ihm die Macht genommen. Jesus würde das gesamte Gift des Bösen aufsaugen, aber uns auf diese Weise vor dem tödlichen Gift bewahren. Wenn wir gleich den Text sehen oder hören werden, Jesus hat im Garten bis zum Äußersten gerungen. Er hat sich mit dem Willen des Vaters ganz eins gemacht und sich nicht auseinander dividieren lassen. Und so hat er stellvertretend für uns den Kampf mit dem Bösen und dem Versucher gewonnen. Indem Jesus diesen Vertrauenskampf kämpft und gewinnt, indem er sich nicht von der Liebe und Rettungsaktion abbringen lässt, erwirkt er die Wiederherstellung der im Paradies zerbrochenen Beziehung zwischen Mensch und Gott. Ich habe noch ein Bild mitgebracht aus dem Film The Passion. Wir sind in Versuchung, Angst und Trauer nicht allein. Jesus hat für uns gewonnen. Das ist ein starker Trost. Durch Jesus sind wir mit Gott versöhnt. In den dunkelsten Stunden sind wir nicht allein. Und wir dürfen wissen, in Versuchungen, Angst und Trauer ist Jesus an unserer Seite. Jesus kann uns wirklich in allem durch und durch verstehen. Er hat den entscheidenden Kampf für uns gewonnen, damit wir jeden Kampf, den wir kämpfen, auf der Siegerseite kämpfen können. In Markus 14, ab Vers 32 heißt es, dort bat er sie, setzt euch hier hin und wartet auf mich, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes nahm er mit. Diese drei Freunde waren seine engsten Freunde. Und ich denke, wir brauchen auch engste, gute Freunde, mit denen wir Kämpfe durchstehen können. Und dann erfahren wir in den folgenden Versen, ganz ehrlich und ungeschminkt, wie es Jesus als Mensch ging vor der Kreuzigung. Es heißt da, tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt bei mir und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, so erspar mir diese schwere Stunde und bewahre mich vor diesem Leiden. Dir ist alles möglich, aber nicht wie ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Weil Jesus ganz Mensch ist, durchleidet er die Angst vor dem Bösen und diese gewaltsamen Grausamkeiten, die ihn erwarten. Auf Jesus stürzt sich ja die geballte Macht des Bösen. Gerade weil er aber auch ganz Gott ist, sieht er ja mit letzter Deutlichkeit die ganze schmutzige Flut des Bösen. Weil Jesus Gottes Sohn ist, empfindet er zutiefst das Grauen, den Schmutz, das Gemeine, das er mit diesem Kelch trinken will und muss, damit er die geballte Ladung des Bösen in sich aufnehmen und mit in seinen Tod nehmen kann. Die Angst ist radikaler als die, die uns angesichts des Todes befällt. Seine Angst ist der direkte Zusammenstoß zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Leben und Tod selber. Wir können sicher sein, auch von der zerstörerischen Macht unserer Sünde war Jesus zutiefst berührt und erschüttert in diesen Stunden. Seine größte Versuchung war, einen Rückzieher zu machen. Was mag der Versucher ihm alles eingeflüstert haben, um Jesus von seinem Ziel abzubringen? Welchen Lügen hätte er alles auf den Leim gehen können, wie das uns immer wieder passiert? Schlicht die Flucht vor den Qualen der Kreuzigung, vor dem Unangenehmen? Ich meine, wer würde das nicht verstehen von uns? Die Taktik des Versuchers ist ja immer die gleiche: Zweifel und Misstrauen zu sehen. Zweifel an Gott, an seiner Güte, Selbstzweifel und auch Zweifel an anderen Menschen. Wir kennen solche Gedanken doch, oder? Zweifel an Gott? Kann der himmlische Vater denn überhaupt ein guter Vater sein, wenn er das Leid nicht stoppt? Kann in einer Dunkelheit überhaupt Gott gedacht werden? Und dann die Selbstzweifel. Werde ich das Leid überhaupt durchstehen und aushalten können? Werde ich nicht eine jämmerliche Figur abgeben? Dann doch besser kneifen, oder? Und dann Zweifel an den Menschen. Waren diese stümperhaften Freunde, die ihn alle verlassen würden, diese Rettungsmission überhaupt wert? Ich meine, mit solchen Lappen sollte Gottes Reich in der Welt gebaut werden? Lächerlich. Und kann man sich nicht auch einmal irren? Also Gott falsch verstehen? Gott wollte und brauchte doch sicherlich keinen grausamen Tod am Kreuz für die Rettung der Menschheit. Wie wäre es denn lieber mit Erfolg ohne Leiden? Klingt viel besser. Der Versucher will stets Bitterkeit und Hass säen. Wie viel Grund hätte Jesus gehabt, seinen Freunden und Feinden gegenüber eine Bitterkeit zuzulassen? Und doch lesen wir von ihm in Johannes 13, Vers 1, wie er sie geliebt hatte, so liebte er sie bis zum Ende. Und Lukas 23, Vers 34 berichtet uns, dass er am Kreuz für seine Peiniger um Vergebung bittet. Jesus kämpfte darum und er weigerte sich, auch nur einer Spur von Hass, Bitterkeit, Negativität und Zynismus eine Landebahn zu geben. Und bei all dem, was auf ihn einstürmte, trauerte Jesus. Jesus hatte sich ja bewusst entschieden, die Nacht im Garten Gethsemane zu verbringen, von wo aus er einen Blick auf die prachtvolle Stadt Jerusalem hatte. Jesus trauerte mit Sicherheit hier am Ölberg auch um sein Volk Israel und die kommende komplette Zerstörung des Tempels und der schönen Stadt durch die Römer im Jahre 70 nach Christus, wie er es bereits angekündigt hatte in Matthäus 24, Vers 2. Im Lukas-Evangelium wird berichtet in Kapitel 19, ab Vers 41, wie Jesus über Jerusalem geweint hat. Er hatte gesagt, wenn du doch erkannt hättest, was dir Frieden bringt, warum hast du die Gelegenheit nicht genutzt, die Gott dir geboten hat? Neben der Versuchung und den Ängsten, die Jesus durchstand, überfiel ihn eine ganz tiefe Trauer über alle, die nicht wählen würden, was ihrem Frieden dient. Und ich denke, er hat auch an uns gedacht dabei, wo wir Entscheidungen treffen, die nicht unserem Frieden dienen werden. In der Nacht spielte, denke ich, der Versucher vermutlich die ganze Tastatur von Zweifel, Misstrauen, Negativität, Angst und Schrecken ab, um Jesus mürbe zu machen. Jesus hörte das Geklimper aller Ängste, das einen in die Flucht treiben kann und all das Böse, das Raum gewinnen will. Was ist so tröstlich an dieser Nacht, in der Jesus seinen Kampf kämpft und für uns gewinnt? Wann immer wir in Versuchung geraten, wann immer wir mit solchen Gedanken, mit Zweifeln zu kämpfen haben, wann immer wir Angst haben, wann immer wir von tiefer Trauer überfallen werden, wir können damit zu Jesus kommen. Er versteht uns. Er ist unser kompetentester und bester Fürsprecher im Himmel. Im Hebräerbrief heißt es deshalb in Kapitel 4, Vers 15, darum lasst uns hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, wenn wir Hilfe nötig haben. Jesus gewann für uns den Kampf, damit wir auf der Gewinnerseite kämpfen können und niemals allein sind, sondern ihn als starken Gott an unserer Seite haben. Das Bild von der Leiter aus dem Dunkeln heraus zum Himmel habe ich bewusst gewählt, denn ich empfinde es so, Jesus hat sich aus der Umgarnung von Versuchung, Angst und Trauer Sprosse für Sprosse durchgerungen, sich seinem himmlischen Vater vertrauensvoll zu überlassen. Jesus fand Frieden darin, indem dein Wille geschehe. Die Nacht hat Jesus nicht brechen können, sondern Jesus ist zu einem dein Wille geschehe, Vater im Himmel, durchgebrochen, durch die Dunkelheit ins Licht. Dein Wille geschehe ist nicht nur ein Lichtblick, sondern der eigentliche Sieg in dieser Nacht gewesen. Jesus betete nicht, was ich will, sondern was du willst, Vater, soll geschehen. Jesus lässt sich nicht irritieren. Er weiß, dass er als Mensch Jesus im Einstimmen in den göttlichen Willen seine tatsächliche persönliche Vollendung, seine Krönung, seine höchste Bestimmung als Mensch, seine höchste Selbstfindung erfährt. Und eben nicht, wie der Versucher es immer versucht einzureden, die Zerstörung des eigenen Willen, der eigenen Persönlichkeit. Gott hat es so angelegt, dass da, wo Gottes und menschlicher Wille zusammenkommen und eins werden, wahres Menschsein, wie Gott es sich gedacht hat, zutage kommt. Eine wirkliche Einheit von Gott und Mensch. Gottes Wille ist eben niemals die Bedrohung unserer Freiheit, gegen die wir im Sinne der Selbstfindung irgendwie in Opposition gehen müssten. Im Vertrauen und der Intimität mit dem himmlischen Vater können wir das erfassen und erkennen. Das Drama des Ölberges besteht darin, dass Jesus exemplarisch unseren natürlich entfremdeten Willen aus der Opposition zurückholt in das Zusammenwirken mit Gott und erlöst. In dem Nicht, was ich will, holt Jesus den gesammelten menschlichen Widerstand und Eigensinn und Starrsinn der menschlich entfremdeten Einstellung Gott gegenüber zurück und er verwandelt sie in seinem Ring in das Wie du willst. So wird das Gebet Jesu zu einem fürsprechenden, brückenbrauenden Gebet für jede Lage, in die wir geraten können. Sein Gebet wird zu einem exemplarischen Gebet der vertrauensvollen Söhne und Töchter Gottes, die alle Widerstände umwandeln lassen, in dieser Vertrautheit mit dem himmlischen Vater und Frieden darin finden, sich ganz dem himmlischen Vater und zwar in allem zu überlassen. Ab Vers 37 heißt es, dann kam er zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er weckte Petrus. Simon, rief er, schläfst du? Kannst du denn nicht eine einzige Stunde mit mir wachen? Er nennt ihn hier wieder Simon, obwohl er ihm längst den Namen Petrus Fels gegeben hatte, aber er verhielt sich noch gar nicht so wie dieser Fels. Bleibt wach und betet, damit ihr der Versuchung widerstehen könnt. Ich weiß, ihr wollt nur das Beste, aber aus eigener Kraft könnt ihr es nicht erreichen. Noch einmal ging Jesus ein Stück weg und bat Gott mit den gleichen Worten um Hilfe. Als er zurückkam, schliefen die Jünger schon wieder. Die Augen waren ihnen zugefallen und sie wussten vor Müdigkeit nicht, was sie Jesus sagen sollten. Als er zum dritten Mal zu ihnen zurückkehrte, rief er, ihr schlaft immer noch und ruht euch aus, genug jetzt. Jesus gibt uns ein Beispiel. Wir können vorbereitet sein, wir können Widerstände besiegen. Und wir lernen hier, und das ist vielleicht zum Abschluss noch ein kurzer dritter Punkt, Wachsamkeit ist die Bereitschaft zur Nähe Gottes, zu Gebet und zu liebevollem Handeln, das dem Bösen keinen Raum überlässt. Das Böse ist ja wie Unkraut, es wächst automatisch da, wo das Gute nicht geschieht. Der Ruf zur Wachsamkeit, das war schon das Hauptthema Jesu in Jerusalem, in seiner Verkündigung da und geschieht hier mit so einer unmittelbaren Dringlichkeit. Jesus weiß, die Schläfrigkeit seiner Freunde und Nachfolger über die Jahrhunderte wird immer die Chance sein, für das Böse Raum zu gewinnen. Die Schläfrigkeit ist so ein Abstumpfen der Seele, so eine Stumpfheit, die lieber nichts wahrnehmen will und deshalb lieber die Augen schließt und untätig bleibt. Der Mangel an Wachsamkeit ist immer einerseits ein Mangel an Wachsamkeit für Gottes Nähe und andererseits auch ein Mangel an Wachsamkeit für das drohende Böse. Mangel an Wachsamkeit gibt dem Bösen erst die Macht in unserer Welt. Aber wir können Jesus bitten, dass er uns immer wieder entgegenkommt und sein genug geschlafen spricht, uns wachrüttelt, wo wir eingeschlafen sind, wo wir die Augen zumachen, wo wir untätig bleiben. Wir tun gut daran, vorbereitet zu sein, wo wir mit einem Lied auf den Lippen und dem Wort Gottes im Herzen leben, da verliert das Böse seinen Raum. Und die gute Nachricht ist, wir sind als Gemeinschaft zusammengestellt und Jesus ist Mittelpunkt unserer Gemeinschaft. Und er, das ist uns überliefert, hat dafür gebetet, dass unser Glaube nicht aufhört. Und für uns gilt dieses Wort aus Johannes 13, Vers 1, so wie er uns immer geliebt hat, so liebt er uns bis zum Ende. Und ich denke, das kann uns ganz neu motivieren. Das kann uns froh und dankbar stimmen, in Lob bringen. Das lässt uns wachsam sein. Ich bete noch. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns ein Vorbild gegeben hast, dass wir in den schwierigsten Momenten uns auf dich ausrichten dürfen. Auf den Vater im Himmel, auf all das Gute, auf die übernatürliche Welt, die viel stärker ist. Und dass Loblieder die Situation verwandeln, unsere Perspektive, aber auch ganz real Situationen für uns ummünzen. Ich danke dir für die Kraft des Gebetes, die wir leben dürfen. Jesus, ich danke dir, dass du durchgestanden hast, dass du für uns gerungen hast. Und dass wir Frieden finden dürfen in unseren Situationen und sagen dürfen, dein Wille soll geschehen in unserem Leben. Danke, dass du uns beistehst, da wo es für uns schwer wird. Und danke, Heiliger Geist, dass du uns gegeben bist, uns immer wieder aufzurütteln, wo es nötig ist. Danke, Jesus, dass wir deine Liebe annehmen dürfen, dass wir sie aufsaugen dürfen und dass wir sie weitergeben dürfen und dass wir dem Bösen keinen Raum überlassen müssen. Danke für deinen Sieg, den du in dieser Nacht für uns errungen hast und dass wir uns daran erinnern dürfen. Amen.